Wir sind also noch immer im Vater Unser. Wir werden gleich sehen, bei welcher Bitte wir heute sind. Es gibt nämlich Christen, die immer nur ihre Wunschlisten vor Gott vorbringen. Aber Jesus hat uns eigentlich im Vater Unser gezeigt, dass wir zuerst und vor allem Gottes Sache zu unserer machen sollen. Nämlich, wir sollen seinen Namen heiligen, wir sollen darum bitten, dass sein Reich komme und vor allem wir sollen um seinen Willen bitten. Und wenn ihr euch erinnert, da hat die letzte Predigt hat aufgehört, aber nicht wie ich will, sondern wie du. Plen, uch, hos, ego, telo, al, hos, sy. Nicht wie ich will, sondern wie du. Und deshalb sagt Gott in der nächsten Bitte, Jesus sagt dann in der nächsten Bitte, ich kümmere mich auch um eure Kleinigkeiten. Das heißt, Gott lädt uns ein, auch um die äußeren Dinge zu bitten. Und diese sind ihm auch nicht zu gering. Jesus sagt nicht, wendet euch an den Supermarkt, wenn ihr Brot braucht. Der Vater selbst hat dafür die Zuständigkeit übernommen und sich auch um unsere täglichen Kleinigkeiten gekümmert. Und jetzt frage ich euch, sind eigentlich nicht 90% unseres Tages die sogenannten Kleinigkeiten, um die es geht? Und genau um diese täglichen Kleinigkeiten, um die kümmert sich Gott in seiner nächsten Bitte, nämlich wenn er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist eigentlich die einzige Bitte, die wirklich um die Tagesdinge geht. Zuerst ist es um Gott gegangen und danach geht es eigentlich um unsere Errettung. Aber dieser eine Vers, da geht es um unsere Tagesdinge. Das Wort Gottes gibt uns dazu viele Beispiele. Jesus sieht nicht nur die Kleinigkeiten der Menschen, er hält sich sogar bei den Kleinigkeiten der Menschen auf. Zum Beispiel in Lukas 7,11, wo er die Traurigkeit der Mutter über ihren geliebten Sohn, den sie verloren hat, um die kümmert er sich. Oder in Markus 2,1, wo er den Gichtbrüchigen, den die Lähmung ihm wegnimmt. Oder er denkt sogar an seine Jünger und sagt, schlaft ein bisschen, seid ein bisschen ruhig. Oder es entgeht ihm auch nicht, dass in der Wüste die Leute, die dort auf ihn warten und zuhören, dass die einen Hunger haben und er speist sie. Und eins noch, sogar um den Wein bei der Hochzeit zu Kana sorgt er auch. Also das sind eigentlich lauter tägliche Kleinigkeiten. Und genau um die sorgt sich Jesus auch. Die sind ihm nicht zu minder. Einige denken vielleicht, naja, Kleinigkeiten sind das nicht, wenn es um Tod und Lähmung geht. Habt ihr recht. Aber in Bezug auf die Ewigkeit, wo es eigentlich dort nur um das Sein in die Gemeinschaft mit Gott geht, sind das eigentlich in der heutigen Zeit Kleinigkeiten. Wir haben gestern so ein bisschen auch so geredet und Violetta hat irgendwas gesagt. Ich will jetzt gar nicht sagen, was sie gesagt hat, aber ich habe gesagt, ich bin schon froh, wenn ich die Klinke von innen im Himmel in die Hand kriege. Ich muss dort nicht was weiß ich was sein. Hauptsache, ich bin dabei. Das ist viel wichtiger als alles andere. Ich werde dort schon garantiert den Job kriegen, der ich vor Ewigkeiten bin ich für den schon bestimmt geworden. Und den werde ich dort kriegen und der wird eine Ewigkeit mir Freude bereiten. Schon allein das müssen wir uns einmal überlegen, was das eigentlich bedeutet gegenüber unser Leben hier. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit ist nicht nur Essen und Trinken gemeint. Und ich habe da eine Liste gefunden, die hat Luther 1529 aufgeschrieben. er hat gesagt, also 15 Jahre alt, alles was zur Nahrung und Notdurft gehört, und das hat er jetzt erklärt. Was gehört dazu? Also Essen und Trinken, ist klar. Kleider und Schuhe, Haus, Hof, Acker und Vieh, Geld und Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder und fromm Gesind, fromme getreue Oberherren und gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und dann sagt er noch so und desgleichen. Und das schon 1529. Nein, sicherlich würden wir heute vielleicht etliche Dinge anders ausdrücken. Aber im Prinzip ist das genau das, was notwendig ist. Und ich sage noch ein bisschen mehr. Manche Punkte, die Luther hier zitiert oder aufzählt, die sind heute Mangelware geworden. Ich möchte nur ein paar aufzählen. Zum Beispiel dieses da hier, fromm Gemahl. Also, fromme Ehefrauen und Ehemänner, es gibt viele Menschen, die gar nicht mehr aus der Liebe Gottes heraus eigentlich und auch nicht unter seiner Herrschaft leben wollen. Und eigentlich eine Ehe eingehen, ja, manche sagen, brauche ich eh nicht mehr, weil es reicht doch, wenn ich sage, ich bin bei ihr oder du bist bei mir oder was auch immer. Reicht doch schon. Wir sehen ein hohes Maß an Elend an diesen zerrütteten Ehen und Familien. Und da gibt es Probleme, die kann man mit Geld und Sonntagsbraten, kann man die nicht lösen. Was nützt da das Essen und einem Haufen Geld, wenn eigentlich die Familie quasi zur Hölle geht? Das nützt so viel wie gar nichts. Das also zu fromm Gemahl. Ein zweites Beispiel, was heute auch mit sehr viel Fragezeichen verbunden ist, ist dieses. Zucht. Das darf ja gar nicht mehr in den Mund nehmen. Zucht, das darf ja gar nicht mehr sein. Aber Zucht, das bedeutet Selbstbeherrschung und Disziplin. Und die Zuchtlosigkeit in dieser Welt nimmt heute immer mehr zu. Menschen verlieren immer mehr die Selbstkontrolle. Und zwar in allen Bereichen. Und wer es nicht glaubt, der braucht sich nur die Medienberichte anschauen. Also Medienberichte ohne irgendwelche Gewalttaten sind keine Berichte. Interessiert niemanden mehr. Dass wir in unserer Familie Frieden haben, das interessiert ja niemand. Da ist ja kein Action dabei. Und die haben keine Ahnung, wie viel Action wir in unserer Familie haben. Oder noch ein Beispiel. Ehre. Viele Menschen gehen daran kaputt, dass sie eigentlich nicht die Anerkennung bekommen, die sie sich vorstellen. Minderwertigkeitsgefühle und daraus folgende Schwierigkeiten im Zusammenleben der Menschen und auch in den Gemeinden sind zu einer Seuche geworden. Dasselbe gilt im Übrigen, wenn man zu viel Ehre für sich in Anspruch nimmt. Wenn man sagt, nur ich kann das. Ich bin der Zampano der ganzen Gemeinde. Ist genau dasselbe. Daran geht die Gemeinde zugrunde. Und noch etwas, steht ziemlich weit hinten hier, gute Freunde. Wenn ich mir heute so Facebook und die Klicks da so betrachte, dann geht es eigentlich nur darum, wie viele Klicks ich kriege. Ob das Freunde sind, ist völlig wurscht. Hauptsache, wie viel Klicks hast du? Das sind eigentlich die interessanten Sachen. Gute Freunde, das ist etwas anderes als nette Kollegen. Freunde sind die, mit denen man über alles reden kann und andere erfahren nichts davon. Nicht so, was denn, hast du gehört? Das hast du. Da weiß ich schon, das sind keine guten Freunde. Denen dazu lernen nichts mehr. Logisch. Freunde, die immer da sind, auch dann, ganz speziell, wenn man in Nöten ist, wenn man sozusagen jemanden zum Trost braucht. Das sind gute Freunde. Wie gesagt, das waren nur ein paar Beispiele dafür. Ich denke, jeder kann sich selbst etliches aus dem eigenen Leben herausnehmen. Aber auch das gehört zum täglichen Brot. Wir haben, wann haben wir zum letzten Mal eigentlich Gott ganz bewusst um dieses tägliche Brot gebeten? Ja. Aber nun haben wir Menschen Gott in der Brotfrage ausgeschaltet. Heute gibt es so viel Brot, dass manche Menschen nur noch frisches Brot essen und den Rest wegwerfen. Zu Jesu Zeiten war das in vielen Familien ganz anders. Da gab es nicht jeden Tag das benötigte Brot zum Essen. In meiner Verwandtschaft und auch in meiner Familie wurde nach dem Krieg Brot selbst gebacken. Und da hat man nicht nur einen Laib gebacken. Man hat mehrere gebacken, nämlich so viel Mehl gerade da war. Weil man hat nicht gewusst, wann man wieder Mehl kriegt. Somit musste man mit diesem Brot eine bestimmte Zeit auskommen. Gegen Ende wurden die Brotstücke natürlich immer kleiner. Erstens einmal war nicht mehr so viel da. Aber zweitens einmal, das war schon so steinhart, dass man nicht mehr runtergebracht hat. Das war noch zu meiner Zeit. Wir nehmen uns heute das Brot, statt dass wir es empfangen. Statt dass wir dafür danken. Und das hat Folgen. Das tägliche Brot, die tägliche Nahrung wird nämlich zur Selbstverständlichkeit. Und wo wir anfangen, uns das Brot selber zu nehmen, da nehmen wir uns zu viel. Siehe die Schlacht am Buffet. Bin schon neugierig, wie es heute oben sein wird. Habe nicht gewusst, dass man sowas kriegen muss, aber es ist sehr passend, danke. Jesus lehrt uns nicht, um einen Vorrat für 10 Jahre zu bitten, sondern er lehrt uns zu bitten um die Tagesration. Ton, Arton, Himon, Ton und so weiter. Das ist so ein langer Ausdruck im Griechischen. Und die Übersetzung heißt unser tägliches Brot. Eigentlich die wörtliche Übersetzung würde lauten, unser Brot, Tonarton, das zu unserem täglichen Dasein nötig ist. Das wäre eigentlich die korrekte Übersetzung. Unser tägliches Brot wird eigentlich verkürzt. Unser Brot, das zu unserem täglichen Dasein nötig ist. Das ist eigentlich die korrekte Übersetzung. Wie viel ist denn nötig für uns in der täglichen Ration? Jesus hat uns nicht gelehrt, um Jahre vorauszubitten, sondern um die Tagesration zu bitten. Und weil wir uns aber zu viel nehmen, gehen viele Menschen am zu viel zugrunde. Was ist alles zu viel? Auf jeden Fall einmal zu viel Arbeit. Aber gleich im Gegenteil, es ist auch zu viel Freizeit. Zu viel gesellschaftliche Verpflichtungen. Und vor allem auch zu viel des Guten am Teller und im Glas. Und daran gehen viele zugrunde. Das Gleichnis vom reichen Kornbauern spricht davon. Was hat er gemacht? Er hat so viel gehabt, dass er noch Scheunen dazu gebaut hat. Und hat gesagt, jetzt geht's mir gut. Und eines Nachts sagt dann Gott zu ihm, du Narr, heute will ich deine Seele von dir fordern. Was hat er dann von den Scheunen? Und so geht es denen, die zu viel nehmen, vieles selbstverständlich nehmen. Über wie viele Menschen mit erfolgreichen Lebensläufen, weltlich gesehen, muss doch Gott einmal das Wort schreiben, du Narr. Und doch packt die Menschen immer wieder die Angst und die Sorge ums Brot. Und davon zeugen ganz besonders die Hamsterkäufe in Krisenzeiten, Das ist normal. Oder für die heutige Zeit, wenn es irgendwo eine Aktion billig gibt. Der Kaffee garantiert es viel. Weil das ist billig. Noch nie waren die sozialen Verhältnisse so gut wie heute in unserem Land. Noch nie gab es so viel reines Wasser, so viel Essen, so viel Kleidung. Wir leben eigentlich, wenn ich das so sagen darf, in einem Schlaraffenland. Aber wo man nicht mehr ums Brot bittet, wo man es sich selber nehmen kann, da sieht man nie genug, da ist immer alles zu wenig. Zu wenig, zu langsam. Das ist ein Spezial, das ist ein interner Witz für uns beide. Und vor allem, da hat der Mensch Angst. Er hat Angst ums Brot, er hat Angst um die Gesundheit, er hat Angst um den Erwerb, Angst vor dem Krieg und Angst vor der Hungersnot und so weiter. Ist doch interessant, dass gerade dort, wo wir eigentlich in einem so sozial gefestigten Land sind, dass dort besonders viel Angst ist. Daher kann die Bitte ums tägliche Brot auch positive Folgen haben. Und mit dem werde ich dann jetzt abschließen, mit diesen positiven Folgen. Die erste dieser positiven Folgen, wenn ich mir das einmal bewusst mache, dann ist es die Dankbarkeit. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann heißt das nicht, dass wir nicht darum arbeiten sollen. Das heißt, wir sind doch nicht in einem Schlaraffenland. Weil da sagen wir, das legen wir uns hier und alles fliegt dann zu. Das ist es doch nicht. Auch diese Bitte ist nicht so. Sondern wir sollen dafür arbeiten. Und die Bibel bemerkt da ganz trocken und nüchtern, sagt sie, wer nicht arbeitet soll, wer wisst das eh alle. Was soll ich davon erzählen? Kennt ihr schon alles. Der soll auch nicht essen. Ganz genau, ganz nüchtern sagt es die Bibel. Der soll auch nicht essen. Die Arbeit ist Voraussetzung für den Brotempfang. Das muss ich wiederholen, weil das ist normalerweise nicht der Fall. Im Gehirn zumindest. Das steht mir zu, ist normalerweise der Fall. Aber eigentlich heißt es, die Arbeit ist Voraussetzung für den Brotempfang. Aber wichtig ist, dass wir sehen, das Brot ist eine Gabe, auch wenn wir dafür arbeiten müssen. Versteht ihr den Unterschied? Das ist nicht selbstverständlich oder es steht mir zu, sondern Gott gibt es. Und wie heißt unsere Bitte? Gott, gib uns unser tägliches Brot. Es heißt nicht, wir sind so gut, Gott, es steht uns zu, dass wir das Brot kriegen. Das ist eine falsche Haltung. Und so hat es auch Jesus nicht gesagt. Und noch etwas. Brot ist also eine Gabe, auch wenn wir dafür arbeiten müssen. Und in der heutigen Zeit haben viele Menschen folgendes Beten gelernt. Unsere tägliche Arbeit gib uns heute. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir Arbeit haben. Auch Arbeit ist eine Gabe. Arbeit und Brot sind Geschenke, die, wie wir sehen und erleben, gar nicht so selbstverständlich sind. Die Vaterunser-Bitte zeigt uns, dass wir letztlich alle aus der Hand Gottes leben. Zumindest für jene Menschen, die sich damit beschäftigen. Die anderen sagen, steht mir alles zu. Aber wir sollten wissen, Herr, dass wir Arbeit haben und dass wir Brot haben, das ist eine Gabe von dir. Und dafür wollen wir dankbar sein. Deshalb macht uns die Bitte dankbar und diese Dankbarkeit können wir nicht genug zum Ausdruck bringen. Deshalb hat das Tischgebet einen tieferen Sinn und ist nicht nur eine christliche Tradition. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wisst ihr, was christlich ist? Habe ich auch schon mal das erzählt, was christlich ist? Ja, aber wir wissen es nicht mehr. Dann werde ich es wiederholen. Also ganz einfach. Was nicht ganz rot ist, das ist rötlich. Was nicht ganz blau ist, das ist bläulich. Was nicht ganz grün ist, das ist grünlich. Was jetzt christlich ist, müsst ihr euch selber denken. Als zweites nehmen wir Gelassenheit. Wenn uns bewusst ist, dass wir letztendlich das tägliche Brot nicht beschaffen können, dann muss eigentlich der Sorgengeist weichen. Gewiss, wir sollen Vorsorge treffen, aber wir dürfen uns nicht vom Geist der Sorge um das tägliche Brot und die Sicherheit darüber unsere Lebenswerte bestimmen lassen. Und wir dürfen uns davon auch nicht beherrschen lassen. Wir dürfen als Kinder des himmlischen Vaters darauf vertrauen, dass Gott, der unser Vater ist, für unser tägliches Brot sorgen wird. Wir sind und bleiben auf Gottes Güte angewiesen. Alles, was wir haben, ist anvertrautes Gut. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Wir sind nicht die Besitzer, auch wenn wir uns oft dafür halten. Aber wir sind höchstens Verwalter. Der Besitzer ist immer Gott, nicht wir. Wir werden auch nichts von all dem mitnehmen können. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Daher, wenn unsere letzte Stunde kommt, dann stimmt es, wenn Paulus fragt, was hast du, das du nicht empfangen hast? Sogar unseren Herrn Jesus Christus hast du empfangen, denn der Glaube ist ein Geschenk, den hast nicht du dir genommen. Dass du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst, das ist etwas, was Gott dir gibt in dein Herz. Und du vielleicht, so wie es bei mir 37 Jahre gebraucht hat, bis ich Ja dazu gesagt habe. Aber jetzt ist mir klar, warum ich Ja gesagt habe. Jetzt möchte ich von dem Ja gar nicht mehr weg. So ähnlich wie von meiner Frau, will ich eigentlich auch nicht weg. Danke, dass du so genau zuhörst. Darf ich dir das erklären, das eigentlich? Möchtest du es wissen? Okay, nein, es ist gut. Ich habe noch viel Zeit, also wenn man auf die Uhr schaut. Ich bin schon fast fertig und habe noch viel Zeit. Okay, gut. Das eigentlich hängt damit zusammen, denn ich weiß, es könnte sein, dass sie vor mir stirbt. Aber eigentlich will ich das gar nicht, dass sie vor mir stirbt. Das hat das eigentlich damit zu tun. Wir beten auch oft darum, also jetzt intime Sachen erzähle ich jetzt. Ich hoffe, ihr seid Freunde, ja? Wir beten oft darum, dass wir eigentlich gemeinsam gleichzeitig sterben. Weil garantiert einer, egal wer zurückbleibt, hat immer Leid. Überdimensional Leid. Und deswegen ist unser, vielleicht eine komische Bitte, weiß ich nicht, aber für uns ist es wichtig, dass wir wirklich beten. Oft beten wir so, Herr, wenn es möglich ist, dann nimm uns beide gleich. Na doch, ja, okay, passt. Also, Herr, die Entrückung komme bald, aber das sagt er ja eh. Da sind wir in der guten Hoffnung. Okay.
Von hier die vielen Schiffsreisen, gell?
Ja, genau. Genau. Also, in diesem Sinn ist das eigentlich zu verstehen. Nicht, dass ich mir eine andere Frau wünsche. Nur damit es geklärt ist. Okay, also, was hast du, sagt Paulus, das du nicht empfangen hast? Das ist im 1. Korinther 4, 7. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Was heißt das? Unser ganzes Leben, egal was wir bekommen, wir sind immer Empfangende. Eigentlich nichts können wir uns nehmen. Obwohl das eigentlich in der Welt die Gesinnung ist. Das gehört mir. Aber im Grunde genommen, der Besitzer ist Gott und wir dürfen davon nehmen. Das ist der Unterschied. Ein drittes Beispiel, Freiheit. Wenn ich um mein Brot nicht sorgen muss, wenn wir alles vom Vater empfangen dürfen, dann macht uns die Bitte eigentlich frei vom Eigentum. Ist vielleicht ein bisschen komisch, aber was heißt es, wenn es mich frei vom Eigentum macht? Es bleibt auch etwas für die anderen da. Ich muss nicht alles haben. Für die Nicht-Inländer, ich muss nicht alles haben. Jesus lehrt nicht, dass ich um mein, sondern jetzt müsst ihr zuhören, sondern um unser tägliches Brot bitten soll. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus sagt nicht, gib uns mein tägliches Brot. Sondern er sagt, ich kann das gar nicht aussprechen, gib mir mein, so müsst ihr eigentlich sagen, tägliches Brot. Sondern er sagt, gib uns unser tägliches Brot. Das heißt, es geht hier um mehrere Menschen. Wie weit ziehen wir aber jetzt nun diesen Kreis? Unser. Naja, sicher mal die Familie, logisch. Ist klar. Naja, ich weiß nicht, so die Firma, da bin ich auch sehr häufig. Die gehört auch vielleicht noch dazu. Na und dann die Verwandtschaft, die ist mir zwar nicht alle bei grün, aber okay, bin verwandt. Gehört dazu, muss ich auch ein bisschen dazu nehmen. Naja, und weil ich ein guter Mensch bin, na, das ganze Volk, das gehört auch noch dazu. Bin ich dann fertig eigentlich mit dem ganzen Volk oder was auch immer? Worum es mir geht, ist, dieses Unser ist eigentlich so weit gesteckt, dass ich es gar nicht erfassen kann. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, Gott gibt uns ja das tägliche Brot. Ja, nicht nur uns, sondern eben allen. Und wenn wir jetzt hergehen, heute ist Sonntag, in vielen Gegenden ist auch Sonntag und in den meisten Gemeinden oder in den meisten Kirchen wird am Sonntag das Vaterunser fast immer gebetet. Das heißt, jeder betet diese Bitte und gib uns unser tägliches Brot. Und die Antwort Gottes ist eigentlich, du hast das ja. Weil wenn du das nicht beten könntest, dann tätest du schon gestorben sein. Dann hast das niemand. Aber jetzt hast du das. Das heißt, wie weit ziehen wir das eigentlich? Diese Bitte geht weit über das hinaus, was ich eigentlich mir vorstellen kann. Das geht weit darüber hinaus. Gott erhört unser Gebet, so wie wir es bitten. Und er will, dass seine Gaben im Sinne des Gebetes und seiner Erhörung gebraucht werden. Unser Brot kann und soll geteilt werden. Daher danke, Christian. Ihr teilt mit uns und der Wolfgang.
Ja.
Gell? Danke. Habt ihr eigentlich meine Predigt schon kennt, dass ihr das gemacht habt? Das ist allerhand. Das ist ja allerhand, nicht? Also beim Wort Brot kommt aber noch ein Gedanke dazu. Ein ganz ein wesentlicher Gedanke dazu. Wenn wir eigentlich jetzt biblisch vom Brot reden, dann kommt euch garantiert eines der sieben Ich-Bin-Worte in Sinn. Nämlich ich bin das Brot des Lebens. Ganz genau. Ich bin das Brot des Lebens. Das sagt eigentlich Jesus. Und darum weist Jesus eigentlich in dieser Vaterunser-Bitte von dem täglichen Brot gleichzeitig auch über alle irdischen Belange hinaus. Dieses Brot reicht eigentlich viel weiter, als wir eigentlich hier nur für unseren Magen das Ganze machen. Diese Bitte um Brot reicht viel, viel weiter, als wir uns eigentlich vorstellen können. Es reicht nämlich in die Ewigkeit hinein. In den Bereich, wo eigentlich tatsächlich das Leben ist. Nämlich das Leben ist nur dort, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. Dort ist Leben. Das andere ist Existieren. Das ist okay. Aber Leben ist dort, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben. In den Evangelien über das Wirken Jesu spielt Brot in seinem eigenen Wirken eine sehr, sehr große Rolle. Zum Beispiel bei der Versuchung. Da sagt der Satan, da sind Steine. Hör zu, wenn du Gottes Sohn bist, na, dann ist das ja für dich ein Klacks. Mach aus den Steinen Brot. Stellt euch vor, Jesus hätte das getan, dann wäre er total weltlich. Dann hätte er nur auf seinen Bauch geschaut, weil er hat ja einen Hunger gehabt, oder? Genau. Also von der Warte es gesehen, wenn er irdisch gesinnt wird, hat er gesagt, hast recht, Satan, mach mal. Für mich genügt eh einer, das andere mache ich für die anderen. Bin ja ein guter Typ. Und Jesus sagt eindeutig, was? Er lehnt diese Versuchung total ab und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Merkt ihr schon, wo er hindeutet? Sondern er deutet darauf, du lebst eigentlich aus Gott. Du bist ein Empfangender. Und solange Jesus selbst als Mensch hier gelebt hat, war er Empfangender. Er sagt nicht umsonst, ich kann nichts tun als das, was ich vom Vater sehe. Ich kann nichts reden als das, was mein Vater sagt. Das sollte eigentlich für uns genauso gelten, nur ich bringe es nicht zusammen. Das ist mein Problem. Deshalb muss ich immer wieder zu Jesus gehen und sagen, Herr, vergib mir. Ich bring's nicht fertig. Aber er hat uns eigentlich davon erlöst. Das heißt, das irdische Brot wird hier zum Zeichen seines eigenen Lebens in Ewigkeit. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt bei der Speisung der 5000 am Galiläischen Meer, sagt er, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jetzt abgesehen davon, dass das ein hebräischer Parallelismus ist, über den will ich jetzt nicht eingehen, aber hier sagt er eigentlich, alles was du brauchst, Essen und Trinken, ist in mir. Du kriegst das von mir. Du hast das eigentlich. Und deshalb bezeichnet sich Jesus auch im selben Kapitel, ich bin das lebendige Brot, sagt er da. Sagt er nicht nur, ich bin das Brot des Lebens, sondern ich bin das lebendige Brot. Und dann sagt er es genauer, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Er sagt, das ist nicht das, was wir hier sozusagen backen können. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Er sagt, jeder kann eigentlich dieses Brot gewinnen. Er muss es nur für sich persönlich in Anspruch nehmen. Und dann sagt er noch einmal wegen dieses Brot, das aus dem Himmel gekommen ist, sagt er ein paar Verse weiter, dies ist das Brot, das aus den Himmeln herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Merkt ihr das? Das heißt, wenn ich nur so viel Brot esse und eigentlich nie einen Hunger habe, dann heißt es nicht, dass ich nicht sterben werde. Aber wer dieses Brot isst, und das sagt er dann weiter, wer dieses Brot isst, damit meint er sich, wird leben in Ewigkeit. Das heißt, nach dieser Deutung gibt es auch noch eine andere Art von Hunger. Nicht einen leiblichen, sondern einen geistlichen Hunger. Es gibt einen Hunger nach Lebenssinn, nach Lebenserfüllung. Einen Hunger nach einem bleibenden und unvergänglichen. Denn wenn ich heute mich anstopfe, normalerweise habe ich morgen schon Hunger. Wenn ich morgen nicht kriege, na übermorgen habe ich garantiert dann. Aber das ist ein Hunger, der auf Ewigkeit gestillt ist. Dieser Hunger wird durch Teilhaben an dem Leben mit Jesus Christus, dem Auferstandenen und Wiederkommenden, erfüllt. Und im Grunde genommen ist das, was wir eigentlich immer wieder bedenken sollen, wenn wir zum Abendmahl gehen. Das ist dieses Brot, das für uns das Leben bedeutet, weil es in Christus Jesus ist und er in uns lebt. Wo lebt er in uns, Jesus Christus? Richtig, im Herzen. Das sieht man leider nicht. Nicht einmal, wenn du das operierst und aufmachst, siehst du das auch nicht, ob da Jesus drin ist oder nicht. Das ist so ähnlich, wie ein Arzt einmal gesagt hat, naja, hören Sie zu, man sagt immer, die Frau ist aus der Rippe herausgekommen. Also, und ich zähle bei Ihnen alle Rippen, die sind alle da. Also das kann nicht sein. Der Patient war gläubig und sagte, ist kein Problem, Sie haben jetzt gerade einen Fuß abgenommen, aber mein Sohn hat noch immer zwei Fies. Ist nicht angekommen, gut. Genehmigt. Gut, also, wir sehen das sozusagen, dieses Leben ist ein ganz ein anderes, als wenn wir das nur mit dem irdischen Brot verbinden. Es zeigt uns damit, dass eine neue Bedeutung des Brotes weit über die irdische Bedeutung des Brotes hinausreicht. Es reicht in die Ewigkeit hinein, die auf ewiges Leben aus ist. Und das Letzte, das ist Freiheit. Und das Letzte, Lebensmitte. Wir wissen heute deutlicher als je zuvor, wie ungeheuer wichtig Lebensmittel für die Menschheit sind. Mittel. Wir wissen heute, ich sage es noch einmal, wir wissen heute deutlicher, wie ungeheuer wichtig Lebensmittel für die Menschheit sind. Wir hauen vieles weg, aber vieles verschiffen wir, damit die anderen was zum Essen haben. Entschuldige, das ist die Überschrift. Ja? Und ich rede aber jetzt von was anderem. Ich rede jetzt von Lebensmittel, damit wir den Unterschied zwischen Lebensmittel und Lebensmitte kriegen. Ich hoffe, jetzt hat es jeder kapiert. Ja? Ich fange also mit dem an, was nicht so gut ist. Das sind die Lebensmittel. Oh ja, ich habe es aber gern. Danke für euch, was nicht, euch zwei. Danke. Aber das ist eigentlich nicht meine Lebensmitte. Ist verständlich? Die Lebensmittel sind nicht meine Lebensmitte. Okay? Gut. Ihr solltet es mir eigentlich kennen, ich liebe solche Wortspiele. Also, die Lebensmittel sind für die Menschheit sehr wichtig. Aber von noch größerer Bedeutung ist die Frage nach der Lebensmitte, nicht nach den Lebensmitteln. Und die Lebensmitte, das ist das Brot des Lebens, das ist Jesus Christus. Jetzt hat es jeder, oder?
Jetzt
ist alles klar. Okay, gut. Das heißt, wer sich aber nur um die Lebensmittel kümmert und die Sorge für die Lebensmittel hat, der vergisst, dass er eigentlich die Lebensmitte braucht. Weil die bringt Leben, diese Lebensmitte. Darum geht es eigentlich. Weil du kannst dir vielleicht die Lebensmittel, kannst du dir vielleicht beschaffen. Gehst in den Supermarkt oder zum Bäcker oder sonst irgendwo hin. Aber die Lebensmitte, Jesus Christus, die kannst du nicht beschaffen. Die muss dir geschenkt werden. Ich glaube, wenn es jetzt noch jemand nicht kapiert hat, dann kann ich ihm fast nicht mehr helfen. Dann bin ich am Ende mit meinem Latein. Okay, also, das heißt, das Tragische an der Geschichte ist, wer sich nur um die Lebensmittel kümmert, der vergisst auf die Lebensmitte und die ist ihm nicht so wichtig. Und der hat eben dann durchaus auch nur noch an weltlichen Dingen Interesse, nicht an geistlichen oder nach Ewigkeiten. Er kennt nicht das, was Jesus für ihn getan hat und wie wichtig das für ihn ist. Das kennt er nicht. Und dadurch, dass er das nicht kennt, ist die Frage, er wird ohne Mitte leben und er wird am Leben vorbeileben, trotz Lebensmittel. Genau darum geht es. Die Lebensmitte ist Christus und er sorgt dafür, dass wir auch Lebensmittel kriegen. Versteht ihr den Unterschied? Ich kann nicht von den Lebensmitteln zur Lebensmitte kommen, aber ich kann umgekehrt von der Lebensmitte zu Lebensmitteln kommen. Das geht, weil er dafür sorgt. Das war also der vierte Punkt. Und daher lasst uns zusammenfassen. Ich bin heute super drauf. Das ist ein Wahnsinn. Wegen der Zeit, meine ich jetzt da. Also, lasst uns zusammenfassen. Wir als seine Jünger sind daher wofür aufgerufen? Was sollte eigentlich aus der ganzen Predigt herauskommen? Was sollte eigentlich mitgenommen werden? Drei Punkte. Erstens einmal, wir sollen um unser tägliches Brot bitten. Unser tägliches Brot, nicht mein tägliches Brot. Wir sollen darum bitten. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, weil da unser steht, wir sollen es teilen. Es ist nicht für mich allein. Und weil es nicht für mich allein ist, habe ich eine Spezialaufgabe von der Lebensmitte gekriegt. Nämlich, ich soll von Jesus Christus zeugen und erzählen. Das nennt man im langläufigen Sinn evangelisieren. Von Jesus Christus berichten. Und genau das ist es eigentlich, was wir tagtäglich tun sollen. Und das wünsche ich euch, dass ihr diese drei Dinge, wenn ihr sonst nichts mitnehmt von der Predigt, aber diese drei Dinge solltet ihr mitnehmen und umsetzen in eurem Leben. Das erste ist leichter, das tun wir fast immer. Hoffentlich. Das zweite ist schon ein bisschen schwerer, weil der Egoismus sehr stark ist. Aber wir sollten es immer wieder mehr in Anspruch nehmen. Und das dritte soll eigentlich ein Lebenszeugnis sein. Mein Leben soll eigentlich Jesus widerspiegeln. Dass das nicht immer der Fall ist, gebe ich schon zu. Aber ich soll mich immer wiederum darum bemühen. Und das wünsche ich euch aus Herzen, dass ihr tatsächlich für euch die Lebensmitte zu euren Lebensmitteln macht.